Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 20 vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast und schon die vierte Folge in Quarantäne, in Corona-Quarantäne. Das heißt, wir sind natürlich auch weiterhin fein säuberlich voneinander getrennt. Wir haben extra nochmal einen Tanzkurs gemacht, einen Distanzkurs. Und deswegen kann nichts passieren. Als da wären, ich stelle die Runde kurz vor, Markus Höhner am nahesten an der Risikogruppe, weil er in Köln-Rodenkirchen alias Köln-Rentenkirchen lebt.
Also das ist jetzt anmaßend und unverschämt.
Dann haben wir Yannick Barkic, das Immunsystem vom Audiobeweis, und Thomas Wagner, unser ständiges Plus Eins. Sonst sind wir immer sein Plus Eins auf sämtlichen Partys im Lande.
Sag mal, Veggie, du musst doch gerade seelisch kaputt gehen, oder?
Warum?
Weil du nicht weggehen kannst, weil du nicht durch Köln tanzen kannst.
Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich habe mich ganz runtergefahren. Ich mache sehr viel Sport. Ich trinke diese Woche keinen Alkohol. Ich lese viel. Ist auch mal gut, das zu machen. Und ich werde gestärkt aus dieser Krise rauskommen und noch mehr tanzen danach.
Ja, was gibt's Neues in der dritten Liga? Nach vielen anderen haben zuletzt auch Köln und Würzburg, glaube ich, Kurzarbeit beantragt. Das ist jetzt Standard in der dritten Liga. Es laufen weiter diverse Hilfsaktionen bei einzelnen Vereinen. Und das finde ich am positivsten. Hansa Rostocks Kapitän Julian Riedel hat ein FIFA 20 Turnier gewonnen, bei dem er sich gegen andere Fußballprofis durchgesetzt hat. Was sind eure News?
Ja, ich fange mal an. Ich habe eben noch gelesen, Maskenpflicht in Jena. Habt ihr eigentlich schon alle eine Maske? Tragt ihr eine Maske?
Nee, aber ich bin ja auch nicht in Jena.
Ich habe bei mir im Schrank gekramt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das hier. Markus, freut's dich, ne?
Jetzt muss man das kurz erklären. Wir haben ja einen Videochat, aber die Hörer vom Audiobeweis hören uns ja nachher nur. Das war eine Lukas Podolski-Gesichtsmaske. Und zwar Lukas Podolski in sehr jungen Jahren, oder? Da war er ja die ist kurz vor Nationalmannschaft.
Ich glaube, die ist aus dem Jahr 2006, 2005, irgendwie sowas. Und die habe ich irgendwo in der Fußballkiste ganz hinten im Schrank gefunden und dachte mir, was ein Gag.
Und ich glaube, wenn du so in Köln einkaufen gehst, dann schaffst du es in den Express, wenn dich irgendeiner sieht.
Damit auf jeden Fall auch Klopapier, glaube ich.
Ja, aber da kommen dir die Leute natürlich eher näher, als dass sie wegbleiben, wenn du mit einer Poldi-Maske rumläufst in Köln.
Ansonsten News aus der dritten Liga. Ich glaube, das Interessanteste und auch sportlich vielleicht mal so ein bisschen interessant ist ja die Tatsache, dass anscheinend Lennart Grill zu Leverkusen wechseln wird für circa 2 Millionen Euro. So schreibt es der Kicker. Ich finde das schon ein bemerkenswerter Transfer. Und daran sieht man auch, eigentlich wollte der FCK ja, glaube ich, seine Leistungsträger und seinen Tafelsilber halten, aber es scheint aufgrund der Corona-Krise nicht der Fall zu sein.
Und das ist natürlich ein Wechsel, der in die Geschichte eingeht, weil das ist dann das letzte Ehrmann-trainierte Torwarttalent, das den ersten FC Kaiserslautern verlässt. Und 2 Millionen ist natürlich für den FCK in diesen Monaten Balsam.
Aber stand das mit Lennart Grill nicht schon ein bisschen länger fest? Glaubt ihr, das ist jetzt nur wegen Corona, um Geld in die Kasse zu holen?
Nein, aber es bringt Geld.
Also Grill, 2 Millionen finde ich für den FCK super, weil man ganz klar sagen muss, er ist ein Talent, aber ich finde, dieses Jahr hat er keine gute Saison gespielt. Also das ist jetzt niemand, den du nicht ersetzen kannst. Das finde ich nicht. Und für den FCK 2 Millionen ist schon exorbitant in der Situation.
Aber das ist ja auch nur der Anfang, ne? Also jetzt wurde ja auch schon gehandelt, dass Pick und Kühlwetter für 2,6 Millionen bei Heidenheim im Gespräch sind. Das ist schon dann eklatant, wenn die alle drei wegbrechen würden, würde ich sagen.
Na, das wird ja alle Vereine betreffen. Die werden natürlich alle jetzt überlegen, naja, wen können wir denn möglicherweise für gutes Geld verkaufen, weil wir brauchen die Kohle. Ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Wochen noch interessant wird.
Und wenn ich an Kaiserslautern denke, habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, abgeschottet in Corona-Zeiten, dass es Horst Eckel im Alter von 88 Jahren gut geht, dass er gesund und munter ist und dass er abgeschottet ist, Weltmeister 54. Na, Veggie, also wir sind ja alle Fußball interessiert und Fußballfreaks, aber Veggie ist irgendwie der größte Freak hier in der Runde. Das ist nur, dass ihr euch das mal draußen vorstellen könnt, wenn man den jetzt fragen würde, komm Veggie, die Startelf vom WM-Finale 54 mit Horst Eckel.
Deutschland, ne? Oder Ungarn? Was willst du haben? Die Deutschen,
so,
oder die Ungarn?
Und genau das meinte ich. Da würde ich anfangen mit Horst Eckel und da würdest du sagen, ich meine die Ungarn.
Genau. Von hinten raus Krosic, Zacharias, Lamtosch, Budaj, Buczanski, dann Gula Lorand im Mittelfeld, Titekoti, Cibor, Todd, Puskas und Sandor Kosic.
Und Dardai?
Dardai hat später die Paprika-Nationalmannschaft trainieren dürfen. Aber was du gerade sagst, ich habe Horst Eckel vor anderthalb Jahren noch auf einer, es gibt immer vom Land Rheinland-Pfalz den Fritz-Walter-Tag. Und da ist er praktisch so der oberste Pate dieser Stiftung. Und ich konnte da mit ihm noch ein Interview führen. Er war natürlich mit Abstand der Jüngste in der 54er-Elf, aber es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie geistig fit er noch ist. Und er war schon sehr, sehr traurig, als er am Schluss seinen ehemaligen, späteren Zimmernachbarn in der Nationalmannschaft, Hans Schäfer, die FC-Legende, also den verloren hat und hat gesagt, das ist nicht schön, als Letzter übrig zu bleiben.
Ist ja auch jetzt eine schöne Zeit, um sich vielleicht solche alten Filme nochmal anzugucken. So Das Wunder von Bern ist ja ein toller Fußballfilm. Wie vertreibt ihr euch die Zeit, um so ein bisschen auf eure Sportdosis zu kommen?
Ich treibe in der Tat relativ viel Sport selber. Also man findet wieder die Zeit und die Muße zu laufen und das versuche ich fast täglich zu machen.
Dem kann ich mich nur anschließen, teilweise alleine laufend, dann mit Sohnemann laufend und mit Ehefrau laufend. Es gibt also verschiedene Trainingsprogramme, dazu Hundegänge und wo du gerade sagst, alte Filme, nicht so alt, aber ein ganz schöner Hinweis, wir sind ja als Audiobeweis powered by Sport 1. Sport 1 hat reagiert und alte TV-Rechte gekauft von Weltmeisterschaften und so auch zum Beispiel den Film Die Mannschaft, Erinnerung an die WM 2014, der dann Ostern läuft im TV-Programm bei Sport 1.
Aber nicht kommentiert von dir?
Nein.
Ich fahre viel Fahrrad und versuche im Archivkeller nur 10% des Drittliga-Wissens von Yannick Barkic zu haben und habe virtuell mir eine Karte gekauft bei Fortuna Köln, zwar vierte Liga, aber immer noch mein zweiter Herzensklub oder wie der Kölner sagt, mein Fiesemathändchen neben dem HSV. Und bei der Gelegenheit, Rot-Weiß Essen zum Beispiel hat gestern in der vierten Liga die 100.000-Euro-Marke geknackt mit Würstchen, VIP-Tickets und Bier, also virtuell, wird dann umgewandelt in einen Gutschein, wenn es doch weitergeht. Aber interessant fand ich heute Morgen die Nachricht, dass in Uerdingen die Mannschaft wohl nicht zu einem Gehaltsverzicht bereit ist.
Ja, da musste ich auch erstmal kurz schlucken. Also überall erfährt man Solidarität, überall hört man, die Mannschaften ziehen alle voll mit. Und wenn dann schon der Geschäftsführer Frank Strüwer, ich habe mir das Zitat sogar nochmal rausgeschrieben beziehungsweise abfotografiert, sagt, wir sind verwundert darüber, dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist. Das ist dann schon, finde ich, ein krasser Image-Schaden auch für den KFC. Mal wieder.
Uerdingen ist halt auch nur der FC Barcelona der dritten Liga, ne? Auch in den Farben ähnlich, weil da ist es ja auch so, da musste ja auch erst vom Verein gesagt werden, ihr kriegt weniger.
Ja, krass. Aber wo du eben schon diese ganzen kleinen Erfolgsgeschichten angesprochen hast, Veggie, Lok Leipzig, dass die jetzt für ihr Geisterspiel schon über 70.000 Karten verkauft haben, ist schon krass.
Das ist die größte Kulisse seit wann in Leipzig?
Ja, historisch bin ich nicht so begabt.
Europapokal Halbfinale 87 gegen Girondin Bordeaux. René Müller ist der Held und Leipzig zieht ins Finale gegen Ajax Amsterdam ein. Aber der VfB Leipzig, also Lok Leipzig, nicht RB Leipzig, die gab es damals noch gar nicht.
Ganz ehrlich, ich habe schon so Angst vor deinem Wissen gleich bei der Drittliga-Premiere. Ja, kommen wir ja gleich zu. Mal schauen, was du auf dem Kasten hast.
Aber interessant ist ja auch, dass natürlich, das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, das finde ich auch total nachvollziehbar, dass natürlich sich die Vereinsvertreter jetzt auch jeweils nach ihrer Interessenslage schon positionieren. Also Ivo Krilic sagt, wenn die Saison abgebrochen wird, dann steigen wir natürlich auf. Das kann ich aus seiner Sicht übrigens auch total verstehen. Also ich mag jetzt auch nicht die dann da drauf zeigen und dann sagen, ja, wie könnt ihr denn in diesen Zeiten an sowas denken? Als Vereinsvorstand musst du an sowas denken. Ich glaube, die auf den letzten vier Plätzen sind, die wären froh, wenn jetzt abgebrochen würde, weil ich denke nicht, dass es Absteiger geben wird. Und so geht's ja. Heute macht die Bild-Zeitung, glaube ich, auch einen großen Bericht über die erste und zweite Liga, ob dann zwei oder drei aufsteigen, wer dagegen klagen könnte. Dann gibt's andere Mannschaften, die jetzt im Moment sagen, ja, wie kann man denn überhaupt jetzt, ich glaube, aus Würzburg habe ich das gelesen, über sowas nachdenken. Ich finde das schon legitim, dass man als MSV Duisburg sagt, wenn jetzt abgebrochen wird, dann wollen wir natürlich aufsteigen.
Stand heute ist ja noch Pause bis Ende April. Wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit aus eurem Gefühl heraus einschätzen, dass es danach weitergeht? Jetzt egal, ob mit oder ohne Zuschauer. Was sagt euer Bauchgefühl?
Ich bleibe bei meinem alten Bauch von der Vorwoche. Ich habe weiter den Optimismus in mir, dass wir im Mai Geisterspiele machen, die auch in der dritten Liga zumindest etwas Umsatz und damit mehr als keinen Umsatz erzielen. Sehe auch gerade, dass Pele Wollitz uns da anspruchsvoll verbal unterwegs ist. Er will in den 11 ausstehenden Spielen die beste Mannschaft sein. Das wage ich dann mal zu bezweifeln, dass das gelingt. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja drin.
Also ich schwanke von Woche zu Woche. Letzte Woche habe ich ja gesagt, ach, wir haben den ganzen April noch. Mittlerweile bin ich wieder auf dem Stand. Die dritte Liga wird nicht mehr spielen. Aber ich denke, dass wir in der ersten und zweiten Bundesliga Geisterspiele haben werden. Wann die dann anfangen, das weiß ich nicht. Aber ich denke auch irgendwie erst Mitte Mai oder sowas.
Ich bin vollkommen bei Yannick. Also ich würde es mir auch sehr wünschen. Aber ich glaube, du musst jetzt irgendwann noch mal eine Entscheidung treffen, weil die laufenden Kosten für all die Mannschaften und Clubs so groß sind, dass du nicht bis Mitte, Ende Mai warten kannst, um dann zu entscheiden, wir spielen noch. Ich glaube, dass dritte und vierte Liga abgebrochen wird und erste und zweite Liga ab Mitte Mai Geisterspiele bis zum Ende durchführen.
Aber du musst doch die Entwicklung abwarten. Es wäre doch fahrlässig, jetzt etwas zu entscheiden, was Ende dieses Monats, und ich glaube, den April wollen sie alle, wie auch die erste und zweite Liga, noch überstehen. Und ich glaube, dann ist es doch erst sinnvoll, wie wir auch in der gesamten Corona-Entwicklung sehen, zu entscheiden, was du machst. Und nochmal, ich glaube, was TV-Gelder angeht, was Sponsorengelder angeht, du kannst zumindest über Geisterspieler einen Teilumsatz erzielen, der auch eminent wichtig ist.
Der liegt aber so gering dann bei der dritten Liga, dass wenn du Mitte Mai anfängst, dann spielst du fast schon 2,5 Monate nicht. Dann, glaube ich, wäre es fast besser, jetzt so schnell wie möglich abzubrechen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, alles runterfahren, dann früh im Juni oder Juli vielleicht mit einer aufgestockten Liga wieder anzufangen, als zu warten bis Mitte Mai und dann sagen zu müssen, oh, wir können doch erst Anfang Juni, dann ist die Liga kaputt. Wir haben das schon oft genug thematisiert, wie groß der Anteil ist. Und ich glaube, wenn du keine Zuschauer Namen hast, dann hast du auch weniger Sponsorengelder. Das ist so wenig Geld dann für die dritte Liga, dass das nicht auffängt, wenn du jetzt 10 Wochen ohne Einnahmen einen ganz normalen Betrieb aufrechterhalten musst. Und das ist der Unterschied zur ersten und zweiten Liga.
Aber ich glaube, wenn es um Zuschauereinnahmen geht, dann wird es perspektivisch ein bisschen schwierig für die dritte Liga, weil ich glaube nicht, dass du im Juli oder August mit Zuschauern rechnen kannst. Und das ist eine Geschichte, die kannst du nicht beeinflussen, weil die wird politisch vorgegeben werden, angemessen der gesamten Entwicklung. Und da mehren sich ja die Gerüchte, dass es noch einige Monate dauert, bis du einfach so viele Menschen an einen Ort färchen kannst.
Aber es geht ja auch um Planungssicherheit für die kommende Saison. Markus Merk hat das ja auch gesagt, es geht jetzt um Lizenzierungsverfahren und dass der DFB da mal ein bisschen loyaler sein sollte. Und wie wäre das nach eurem Modell? Erste und zweite Liga also mit Geisterspielen die Saison zu Ende, dritte und Regionalligen würden dann abgebrochen und alles, was darunter ist, dann auch zu Ende spielen? Oder wie wäre das denkbar?
Ich glaube, dass ganz unten, die liegen, sagen wir mal, ab der Oberliga runter bis in die C- oder D-Klasse, dass die auch nicht mehr spielen. Die werden meiner Meinung nach entweder alles annullieren oder liegen immer um 2 aufstocken. Also es kann keinen Absteiger geben, wenn du etwas abbrichst. Und du musst natürlich dem, der oben ist, zumindest die Chance geben, dann noch höher zu spielen. Das wird jeder Landesverband für sich selber entscheiden. Hier in dem Falle glaube ich, dass es so sein würde, dass man mindestens die 5 Ersten der Regionalligen, die halt auch einen Lizenzierungsantrag gestellt haben, dass die in die dritte Liga hochgehen würden. Und dann wäre noch die Frage zu klären, kriegt Unterhaching als Dritter aus Liga 3 noch eine Chance in einer Relegation gegen den Drittletzten der zweiten Liga oder stockt man das eh auf? Du musst, wenn du so eine Entscheidung triffst, dass du fast alles abbrichst, wirst du versuchen, möglichst vielen Klagen aus dem Weg zu gehen, indem du möglichst vielen Clubs etwas schenkst. Also, dass du auf jeden Fall mehr zufrieden als unzufrieden hast.
Also laut diesem Bildartikel, den du eben ja schon angesprochen hast, Veggie, das ist dieses Abbruchsszenario bei Bundesliga und zweiter Bundesliga, wäre es so, dass die wahrscheinlichste Variante wäre, dass es keine Absteiger gibt, wie du schon gesagt hast, dass es nur 2 Aufsteiger gibt aus der zweiten Liga.
Das finde ich eine Unverschämtheit, diese Regelung.
Sprich, der HSV würde ja in der zweiten Liga bleiben. Plus, die DFL hat gesagt, dann würde es, oder es heißt so, dass das dann 2 20er-Ligen gibt, also die erste und zweite Liga würden aufgestockt werden. Heißt auch, dass wir in der dritten Liga 4 Aufsteiger hätten. Weil ja 2 hochgehen aus der zweiten, 2 minus 18 sind 16 und wir brauchen eine 20er-Liga, also gehen 4 Aufsteiger hoch aus der dritten. War das jetzt zu kompliziert? Nein.
Nee, aber wie gesagt, ich glaube halt, also dass die erste und zweite Liga spielen, da bin ich ganz klar bei Markus, da würde ich gerade sagen 90%, dass die spielen. Deshalb glaube ich, Abbruchsszenarien erste und zweite Liga, da brauchen wir uns, glaube ich, im Moment noch nicht so die großen Gedanken zu machen.
Hast du auch recht, stimmt.
Die Frage ist ja dann, gibt es in der ersten und zweiten Liga Geisterspiele und die Kreisligaspiele dürfen nicht stattfinden, obwohl da auch maximal 20 Leute zugucken. Da muss man auch mal gucken, wie man das gewichtet.
Aber Tobi, da geht es ja auch noch ein bisschen um die Ansteckungsgefahr auf dem Platz. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Dann gucken wir doch in eine Zeit, in der wir ganz andere Probleme hatten. Und zwar in das Jahr 2008, 2009. Das ist unser erster Rückblick heute in Corona-Quarantäne. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir, wenn wir schon nicht über Aktualität reden können oder über wenig aktuellen Fußball, dann gucken wir auf die Vergangenheit und auf die erste Drittligasaison heute. Das war die Saison 2008-2009. Deutschland war gerade Vize-Europameister geworden, da ist die dritte Liga gestartet. Wollt ihr wissen, was in dieser Saison außerhalb des Fußballs passiert ist?
Ne, sehr gerne.
Barack Obama wurde 2008 zum US-Präsidenten gewählt. Eine US Airways-Maschine ist im New Yorker Hudson River gelandet. Der erfolgreichste Film des Jahres 2008 war... Na? Madagaskar 2. Und jetzt wird's interessant, das Wort des Jahres 2008 war Finanzkrise. Also eine ähnliche Krise hatten wir damals schon auch. Bundespräsident war Horst Köhler, aber es war auch vieles genauso wie heutzutage, denn auch damals war Merkel Kanzlerin und Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister.
Boah. Und was habt ihr gemacht 2008?
Ich war noch in der festen Beziehung.
Und da merkt man mal, wie lange das her ist.
Ich habe gerade angefangen zu studieren.
Aha, Yannick ist ja erst Anfang 20, stimmt.
Markus und du?
Ich glaube, das Leben war tatsächlich, wie ihr das teilweise auch kennt, sehr bestimmt von einem gerade recht frisch geborenen Baby.
So lang her. Ja, fangen wir an, über die Saison zu sprechen. Eigentlich müsste man ja einen Schritt vorher schon anfangen, ne?
Also das Geile ist übrigens, wenn man, unsere Hörer sehen das ja nicht, wie Yannick Barkic oben, da ist ja normalerweise die Bescheidenheit in Person. Der ist die ganze Zeit, rückt er sich vor seinem Mikro zurecht und packt den Archivzettel raus. Jetzt kommt ein Referat. Wahnsinn.
Ich will jetzt gar nicht anfangen. Ich wusste jetzt gar nicht, wie ich mich auf diese ganze Geschichte hier vorbereiten soll. Deswegen,
Fang an mit deinem Dossier. Du hast es gelernt bei Patrick Wassertier hier bei Sky 90.
Quatsch. Also, man muss ja schon irgendwie vorher anfangen, weil die dritte Liga hat sich ja gegründet dann aus der Regionalliga Süd und aus der Regionalliga Nord. Und die letzte Saison dieser beiden Ligen, die war ja auch extrem spannend. Da gab es ja viele, viele Zweikämpfe. Also, wenn wir jetzt mal in die Regionalliga Nord blicken, da gab es ja bis zum Schluss einen riesen Zweikampf zwischen Braunschweig und Magdeburg, den ja am Ende Braunschweig für sich entscheiden konnte, weil... Drei Spieltage vor Schluss hat Thorsten Lieberknecht für Benno Möhlmann übernommen und der hat es dann echt geschafft, in diesen drei Spielen noch die entscheidenden Punkte zu holen und dann am Ende Magdeburg noch abzufangen.
In einem richtigen Herzschlagfinale.
Und das Bemerkenswerte ist einfach, dass Lieberknecht ja immer noch irgendwie in dieser Liga jetzt verwurzelt ist. Also man findet sehr viele Querverbindungen aus diesem Jahr. Und in der Regionalliga Süd war es wirklich so, dass es einen Dreikampf gab bis zum letzten Spieltag. Der SSV Reutling war mit dabei, die haben am letzten Spieltag zu Hause 0-4 verloren gegen Pfullendorf. Die Sportfreunde Siegen haben auch zu Hause verloren gegen den VfR Aalen und dadurch haben sich die Kickers dann doch qualifiziert mit einem 1-1 im Stadtderby gegen den VfB Stuttgart 2. Unter anderem mit Alexander Rosen.
Hat ihnen aber nicht viel genutzt, weil sie im nächsten Jahr relativ sang- und klanglos abgestiegen sind.
Aber Gründungsmitglied.
Naja, gut.
So, das ist der Ausblick auf das Jahr zuvor. Jetzt geht's erst richtig los.
Ja, am bemerkenswerten finde ich, wenn man sich die Abschlusstabelle der ersten Drittligasaison anguckt, dass alle ersten drei Mannschaften heute in der ersten Liga spielen. Also Meister wurde Union Berlin, Vizemeister Fortuna Düsseldorf und in die Relegation ging der SC Paderborn. Und alle heute erstklassig.
Und wer war Trainer des SC Paderborn?
André Schubert.
Genau. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Toni Wachsmuth mitgemischt hat und einer der Spieler ist, die jetzt immer noch mit dabei sind, mittlerweile in Zwickau. Und wenn du dir dann die Mannschaften anguckst, dann macht es natürlich Spaß. Daniel Brückner, das war dieser Außenbahnspieler, den ich immer wegen seiner Dynamik irre gerne gesehen habe. Enis Alushi, ein altbekannter. Und dann drauf geguckt, mit dabei auf Platz 3 bei Paderborn, Rolf Christ. Gustl Guimier, die Legende bei Eintracht Frankfurt gespielt und natürlich auch kurz beim glorreichen 1. FC Köln.
Und beim KSC. Und es ist ja egal, wenn man guckt, wer damals gespielt hat bei diesen Aufsteigern zum Beispiel. Also bei Union Berlin war Uwe Neuhaus war Trainer und dann haben da Leute gespielt wie Benjamina, wie Matuschka, Parensen, der heute auch übrigens immer noch spielt in der Bundesliga bei Union Berlin. Und wenn du dir bei Fortuna Düsseldorf dann zum Beispiel anguckst, waren Spieler wie Andreas Lumpi Lambert zwar schon dabei, Jens Langeneke, Palli Kutscher, der heute in Nürnberg Sportdirektor ist. Also ich finde das schon interessant, weil du auf der einen Seite denkst, das ist ja gerade erst 11 Jahre her, aber es kommt einem irgendwie schon fast vor wie Fußball aus einer längst vergangenen Zeit. Und mein Lieblingsteam war eigentlich, weil die lange um den Aufstieg mitgespielt haben, war Kickers Emden, die am Ende Sechster geworden sind, aber keinen Lizenzantrag mehr gestellt haben fürs nächste Jahr und damit praktisch der erste freiwillige Absteiger war.
Und dadurch hat Wacker Burghausen profitiert, stimmt's? Ich meine, Wacker war es, ne?
Wacker Burghausen, genau.
Genau, Wacker Burghausen hat profitiert. Ich finde interessant, bei Union Berlin, wir haben da auch irgendwie eine Brücke zur heutigen Saison, die haben nämlich die ganze Saison nicht in der alten Försterei gespielt, weil die ja saniert wurde.
Die haben die nicht in diesem Friedrich-Jahn-Sportpark gespielt, oder?
Genau, die Heimat des Erzfeindes. BFC Dynami. Dynamo. BFC Dynami.
Die Gäule gehen mit dir durch, Yannick.
Ja. Also kein Heimspiel und trotzdem Meister. Das schafft der KFC Uerdingen nicht.
Ich möchte gerne nochmal da anknüpfen, was Thomas gerade gesagt hat, als er so über ein paar Spieler gesprochen hat. Wenn man sich mal so durch die Torschützenliste durchwühlt, also Torschützenkönig Anton Fink und dann kommt relativ bald schon ein gewisser Thomas Müller, der 15 Tore für die zweite der Bayern gemacht hat in der Saison. Albert Bunyaku, damals auch schon unter den erfolgreichsten Torschützen, 9 Tore gemacht für wen? Na?
Erfurt.
Genau, Sebastian Rudi damals für die zweite vom VfB Stuttgart in der dritten Liga unterwegs mit so Leuten wie Daniel Didavi und Julian Schieber, alles dann irgendwann gestandene Bundesliga-Profis. Max Kruse damals für Bremen 2, Nikolai Müller in der dritten Liga für Sandhausen, Thorsten Ziegner damals als Spieler noch.
Oh, der Posterboy von Yannick.
Ist er das eigentlich noch oder ist das Bild gebröckelt, seitdem er rausgeflogen ist?
Nein, überhaupt nicht. Also total
sympathisch. Übrigens auch total interessant, dass Simon Terodde, also das ist mir, da bin ich wirklich drüber gestolpert, der war Mitglied der Aufstiegsmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Hat zwar nicht so oft gespielt, aber also das hätte ich überhaupt nicht am Zettel gehabt, dass der mal in Düsseldorf gespielt hat.
Ach krass.
Und sehr interessant übrigens auch, wenn du dir mal Kickers Emden anschaust, das liegt ja oben an der Nordsee und die hatten folgendes Problem, wenn da zu viel Flut war und wenn da so Sturmfluten kamen, dann war der ganze Platz so mit Wasser überzogen, dass die nachher fast auf Schlick gespielt haben. Da war gar kein Rasen mehr drauf zu erkennen und deshalb war Kickers Emden sehr, sehr heimstark zu der Zeit auch.
Und Kickers Emden war nach Ende der Hinserie sogar auf Platz 3, wie ich gesehen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich gar nicht mehr groß auf dem Zettel. Frage an euch. Welches Drittligaspiel hatte jemals die höchste Zuschauerzahl?
Düsseldorf, Bremen,
55.000. 70.000. 20.000 standen noch vor der Arena, oder wie?
Ich hab mich ja gerade korrigiert. Ich meinte 55.000.
Genau, 50.500 sogar. Also, aber das einzige Drittligaspiel jemals über 50.000. Und das war eben das legendäre Spiel, mit dem sich Düsseldorf wieder hochkatapultiert hat. Ein 1:0 gegen Bremens zweite Mannschaft am letzten Spieltag mit Trainer Norbert Meyer. Wir wollen auch immer so ein bisschen die Anekdoten erzählen. Norbert Meyer im Umgang, immer anstrengend. Wenn es darum ging, auch bei vielen Montagsspielen dann später in der zweiten Liga, mal so, wie wir es hier auch schon oft gesagt haben, wie es läuft, dass man vom Spiel mal kurz über die Aufstellung redet, da hat er mich gesehen und hat er sich ganz schnell hinter eine Mauer gestellt. Wollte, dass wir bloß nicht irgendwie noch in Kontakt kommen und über die Aufstellung reden. Und jetzt in der dritten Liga, bei den 8 Spielen, habe ich auch gesagt, Herr Meyer, ich erkenne Sie gar nicht wieder. Da kam er immer direkt freundlich an und war ganz kommunikativ, also hat sich total verändert. Und er war der Aufstiegstrainer 2009 bei Düsseldorf.
Das war der eine Rekord. 50.500 Zuschauer in einem Spiel. Das torreichste Spiel in der dritten Liga gab es auch in diesem Jahr. Ihr habt es wahrscheinlich auch.
Braunschweig-Düsseldorf 5-5.
Genau, legendäres Zitat von Christian Lenze. Augenorgasmus für den Zuschauer. Ich habe mich durch sämtliche YouTube-Videos gewühlt. Wahnsinn, wirklich. Und noch ein bemerkenswerter Rekord in dieser Saison. Aufgestellt durch, wer kennt ihn nicht, Ali Lukunku. Kennt ihr ihn noch? Ali Lukunku war ein Stürmer bei Erzgebirge Aue. Der hat in 7 Minuten 3 Tore geschossen. Der schnellste Dreierpack der Liga-Historie. Besonders tragisch war, dass er in diesem Spiel auch noch ausgewechselt wurde, wegen Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Und dann gar nicht mehr zum Einsatz kam bei Aue. Und am Ende wurde der Vertrag mit ihm sogar aufgelöst. Es gab, glaube ich, auch einen Rechtsstreit. Ganz tragisches Ende. Der eigentliche Held von Aue,
Ali Lukunku. Ich habe das Gefühl, diese neue Rubrik tut Yannick und seine Ehe sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber wir haben ja hier eine Videokonferenz. Ihr könnt das ja nur hören. Ich sage euch, seit dem Begriff Augenorgasmus guckt Veggie hochkonzentriert und grübelt. Was ist das denn? Ein neues Segment.
Herrlich. Ich habe aber auch noch eine Frage an euch. In dieser Drittliga-Saison, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, also dann bitte fairerweise sagen, wenn ihr es schon mal wisst, gibt es einen Club, der ist der einzige Verein in Deutschland, der gegen die Bayern eine nicht negative Bundesliga-Bilanz hat.
Aus der Saison?
Also von den Gründungsmitgliedern.
Dynamo Dresden?
Falsch.
Stuttgarter Kickers.
Sehr stark, Tobi. Hast du schon mal gehört oder ganz ehrlich?
Ja, so viele Vereine kommen ja nicht in Frage von den 20.
Also die haben viermal gegen die Bayern gespielt, haben gewonnen ein Spiel, haben ein Spiel verloren und 2 unentschieden. Und auch das Torverhältnis ist genau ausgeglichen. Und damit sind die Stuttgarter Kickers der einzige Verein, der jemals in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, der gegen die Bayern keine negative Bilanz hat.
Das ist ein geiler Rekord.
Für die Ewigkeit wahrscheinlich.
Das ist stark.
Bei dem Begriff Degerloch guckt Thomas Wagner genauso wie nach dem Begriff Augenorgasmus.
Sag mal, jetzt ist aber langsam hier mal Schluss.
Ich hätte noch eine Frage für euch. Und zwar, Topscorer und Torschützenkönig wurde ja bekanntermaßen Anton Fink. Aber was glaubt ihr denn, welcher Spieler in dieser Drittligasaison 2008-2009 war am häufigsten in der Kicker-Elf des Tages? Also wer war oftmals so leistungsmäßig einer der Spieler der Saison?
Markus Lönig.
Thomas Müller.
Domi Kumbela.
Nee, ist ein Belgier von Kickers Emden. Hat auch mal für Arminia Bielefeld Bundesliga gespielt.
Boah. Belgier.
Boah. Nicht Rosin, warte mal. Bert Rau.
Genau.
Boah, der Veggie. Maschine. Was eine Maschine.
Respekt.
Aber er hat ja eben auch schon gesagt, Kickers Emden seine Lieblingsmannschaft in dieser Saison.
Ja, ist klar. Immer noch mal negativ nachtreten. Ich habe dich doch auch gerade gelobt für die Stuttgarter Kickers.
Na, das war doch gar nicht negativ jetzt gerade. Ich möchte gerne noch mal sagen, dass du hast es ja schon erwähnt, dass Kickers Emden dann als Sechster die Lizenz für die kommende Saison nicht beantragt, war damals natürlich auch schon wirklich ein Fingerzeig oder ein Wink mit dem Zaunpfahl, wie instabil die dritte Liga beziehungsweise die finanzielle Situation der Vereine in der dritten Liga auch ist. Und ich meine, das wird jetzt deutlicher denn je in der Corona-Krise. Also das war damals natürlich total tragisch, wenn du Sechster wirst in der dritten Liga, in einer neu gegründeten Liga, und dann kannst du es aber in der nächsten Saison nicht wiederholen oder einen draufsetzen, weil einfach die Kohle nicht da ist.
Ja, ich glaube, das wird jetzt auch auf viele Vereine zukommen, ne? Also das ist ja schon angeregt worden von Markus Merk, dass die Lizenzierung so ein bisschen gelockert werden soll, beziehungsweise die Fristen nach hinten geschoben werden soll. Ich glaube, das wird ein großer Diskussionspunkt werden in den nächsten Wochen.
Ich finde es auch interessant, dass damals ja auch eine Regel praktisch bestätigt wurde, schon in der Saison, Relegation, Paderborn gegen Osnabrück, 2-1-0-Siege für Paderborn. Und ich glaube, in den 10 Relegationen seitdem hat sich der Drittligist, korrigiert mich, glaube ich, 7-mal durchgesetzt. Also das zeigt auch, wie nah die dritte Liga an der zweiten Liga leistungsmäßig dran ist.
Ja, ich glaube sogar 8-mal waren es. Das ist schon bemerkenswert, diese Statistik. Komischerweise ist es in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga genau andersrum, meine ich.
Wird aber dieses Jahr ausgehebelt, weil der HSV gegen Düsseldorf die Relegation gewinnt.
Es steht tatsächlich 8-3 für die dritte Liga. Das war nämlich eine Frage, die der geschätzte Kollege Jochen Breideband, den wir nicht mehr CEO der dritten Liga nennen dürfen, aber wir machen das einfach. Das war seine Frage, die er noch vor Corona mir geschickt hat, die ich mal stellen sollte für unser Quiz. Und dann kam Corona und hat alles zum Einsturz gebracht. Aber tatsächlich, die dritte Liga führt haushoch, was die Relegation angeht.
Ja, haben wir noch was aus der Einstiegssaison? Yannick, du hast sicherlich noch was. Mach mal ein kleines Potpourri. Ja.
Ich hab noch einen Ohrwurm wegen diesem Relegationsspiel Paderborn gegen Osnabrück. Höre ich die ganze Zeit nur die Heide brennt. Hermann Löns, die Heide brennt.
Geil.
Ich krieg diesen Ohrwurm nicht mal raus. Markus hat eben schon Toni Wachsmuth angesprochen als Person, die auch immer noch in der dritten Liga arbeitet. Ich habe noch Sebastian Schupan, der war damals auch bei Paderborn. Und David Kreschidlo, der Co-Trainer der U23 vom FC Bayern, war auch damals beim SC Paderborn.
Und der Eckert von Jena, der ist damals aus der A-Jugend in dieser ersten Saison hochgerückt und hat also die gesamte Zeit in Jena gespielt, die Regionalliga-Jahre, aber eben auch die Drittliga-Jahre.
René Eckert.
Stark.
Genau.
Ja, schön.
Machen wir nächstes Jahr die nächste Saison, 2009, 2010.
Wer ist, ganz kurz noch, Yannick, das kannst du sicher auch noch schnell beantworten, wer ist dann in der Saison von unten hochgekommen in die dritte Liga?
Oh, das habe ich mir gar nicht nachgeschaut.
Oh, Yannick, das ist enttäuschend.
Top 2.
Yannick, nicht dein Ernst.
Aber ich weiß, wo ich's nachschlagen kann.
Okay, dann müssen wir das auf nächste Woche vertagen.
Nächste Woche dann die Saison 09, 010.
Genau, und da ist ja Dynamo Dresden auch noch mit dabei und ich habe an Dresden gedacht, aber da habe ich eine Anekdote, wie ich einst in Dresden im Stadion saß, aber das machen wir dann nächste Woche.
Dynamo. Guter Spoiler.
Dann machen wir doch Feierabend für heute und wünschen allen eine gute Zeit, bleibt gesund und hört uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast und liked uns gerne bei Instagram, auch da machen wir manchmal lustige Dinge.
Bleibt gesund, ciao.
Bleibt gesund, tschüss.
Tschüss.